Okay, ich kann jetzt theoretisch anfangen. Ich habe mir überlegt, nach so vielen Jahren ist es eventuell sinnvoll, weil hier doch immer neue Gesichter sind, nochmal nicht nur so ein paar historische Entwicklungen, sondern auch den Versuch zu unternehmen, die Struktur des Clubs so ein bisschen denjenigen zu erklären, die da vielleicht nicht so drin stecken. Wobei, das ist natürlich sehr mutig von mir gewesen, glaube ich, weil also die Geschichte, die kriege ich noch halbwegs hin, aber die Struktur des Clubs zu erklären, also damit habe ich mich vermutlich verhoben. Deswegen ist es jetzt hier, also der Strukturteil, der wird ein bisschen kurz sein, aber vielleicht trotzdem halbwegs präzise. Um also eine Idee davon zu vermitteln, worum es hier so ungefähr gehen könnte oder worüber. Das sind jetzt hier so ein paar Entwicklungsstufen. Erstmal, wie das sozusagen vom Urschaum angefangen hat. Der Club ist ja entstanden, wenn man so will, aufgrund einer Zeitungsanzeige, das ist diese hier, die im Jahr 1981 im Rahmen eines TUVAT-Kongresses, das war so ein irgendwie progressiver Kongress im Umfeld der TAZ, also der Tageszeitung, da war die Idee, dass man mal so ein Treff macht von denjenigen, die sich irgendwie für nationale Datenrechte, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informationslernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele und ähnliches interessieren. So hat das, wenn man so will, also angefangen als so eine Gruppe von Leuten, die sich für Computersysteme und ihre Vernetzungsmöglichkeiten interessiert haben. Nun war die damalige Zeit natürlich nicht nur geprägt davon, dass der Zugang für Normalsterbliche zu den Netzen nicht so direkt vorgesehen war, man sich also die Kennung beispielsweise eher so ausleihen musste, da komme ich später noch drauf, sondern auch davon, dass der Computer jetzt noch nicht so eine Omnipräsenzfunktion in allen möglichen Lebensbereichen hatte. Und insofern ist da insbesondere, man muss ja die Zeit sehen, die Grünen beispielsweise hatten, ich glaube bis 1987, 88, einen Parteibeschluss, dass Computer verboten sind. Also dass die als Instrument der politischen Arbeit, weil sie halt vom Gegner stammen, vom Feind und weil sie des Teufels sind, irgendwie nicht zu benutzen sind. Und das ist natürlich in den Linken, wie man sie damals nannte, was auch immer, oder wie man auch immer das heute definiert, dass es da eben natürlich auch Berührungspunkte gab, weil diese Maschinen in erster Linie mal irgendwie in der Wirtschaft oder im Bundeskriminalamt bekannt geworden waren dafür, dass sie irgendwie Rasterfahndung nach Zimmermannschem Vorbild für Terroristenfahndung betreiben, was ja heute auch fast gar nicht mehr anders ist. Es gab dann jedenfalls so erste regelmäßige Treffs, da war ich natürlich selber noch nicht dabei, insofern kann ich da auch nur eingeschränkt was zu sagen, was sich da so abgespielt hat. Also Ende 83, Anfang 84 gab es die erste Datenschleuder, wo der CCC sich dann auch so vorgestellt hat. Bau hat da so ein paar Sätze geschrieben, eben als galaktische Vereinigung ohne feste Strukturen, Umgang mit Computern, Menschenrecht auf weltweite, freien, unbehinderten und nicht kontrollierbaren Informationsaustausch, Freiheit für die Daten unter ausnahmslos allen Menschen und anderen intelligenten Lebewesen. Und ein paar Aufgaben hat man sich damals gesetzt. Da ging es natürlich noch mal erstmal um so Sachen wie das Datenklo zu verbreiten. Das war also ein Akustikkoppler, dessen Ankopplungsmuffen an den Telefonhörer eben im Selbstbaumodus dort standen, wo sonst Spülbecken an die WC-Wasserzufuhr angeschaltet werden. Solche Sachen, also Passwort, Sammlungsaustausch und all so ein Kram. Wir sagen, in den 80er Jahren ging es natürlich noch viel um Zugang. Es gab aber natürlich auch erste Systeme wie das BTX. Bildschirmtext war ja so ein System, was heute so ein bisschen wie DSL von Bandbreitenmodus funktioniert. Damals waren das 1200 Bit in die eine Richtung, 75 Bit in die andere. Das ist also das, ich muss mal kurz gucken, ob ich das... Vielleicht aus einem anderen Vortrag, die Telekom nennt das bis heute das Multimedia-Modell sozusagen. Ich muss mal irgendwas raussuchen, wo ich das vielleicht verwendet habe. Eine Sekunde, zum Beispiel hier. Genau, das Multimedia-Modell. Also bei der Telekom funktioniert das ja, hier, das ist so ein Modell, hier ist es mal fürs Breitbandkabelnetz, aber so funktionieren eigentlich alle Telekom-Bandbreitenmodelle. Man hat also irgendwo die Netzseite, dann hat man die Seite desjenigen, den man Konsumenten nennt, in diesem Fall halt mit der Setz-drauf-Kiste zum Fernsehapparat, wo es dann eben die Bandbreite vom Netz zum Kunden hingibt, hier über das Breitbandkabelnetz und dann die Bandbreite zurück über das Telefonnetz und hier in diesem Fall die beiden Interaktionsmöglichkeiten Order und Pay, also das, womit ja auch das Menschenbild so ein bisschen klar festgelegt ist. Beim Bildschirmtext war das ja so ein bisschen so ähnlich, dass man eben im Grunde genommen, dass die Interaktionsmöglichkeiten im Wesentlichen darin bestanden, dass man eben bestellen konnte oder Seiten abrufen konnte. Der BTX-Hack war ja, wenn man so will, es war nicht so, dass die Hamburger Sparkasse direkt gehackt wurde, sondern dass schlicht durch einen Speicherüberlauf beim Einspeisen von Seiten, wobei es da auch andere Darstellungen gibt, wie denn das Kennwort letztendlich rübergekommen ist, aber jedenfalls die Zugangskennung der Hamburger Sparkasse dazu benutzt werden konnten, die eigenen CCC-Seiten, wir waren also auch Anbieter und die maximale Vergütung für unsere Spendenseite waren 9,99 € und Wau hat dann einfach seinen Trash 80 mit dem Ansteuerrelais für den Kassettenrekorder dazu benutzt, um die Raute-Taste eine Nacht immer wieder zu drücken. Also immer wieder, ja, wir wollen dem CCC 9,99 € spenden. Und am nächsten Morgen waren das halt 135.000 Mark. War auch der Geburtstag des Postministers. Also alles schön abgepasst, um eben Bildschirmtext sozusagen auch da die Gefahren der Vernetzung ein bisschen aufzuzeigen. Das hat damals also der damalige Projektleiter von Bildschirmtext, heute ist das ein Mann im Ruhestand, aber in den letzten Jahren lief er immer noch auf dem Kongressen rum und sagte, der CCC sei schuld, dass Bildschirmtext gefloppt sei, weil eben natürlich die Erwartungen an den E-Commerce sozusagen schon damals oder wie man das dann auch immer nennt, also elektronische Transaktionsmethoden, damit ein bisschen gedämpft wurden. 1984 gab es dann den ersten Kongress, das war noch in Hamburg, mit einem eigentlich sehr schönen, mit so einem kleinen Geleitwort, was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Kupferkabel mehr. Es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum. Man siedelt auf Fernrechnern. Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch allen Computerclubs unser Datenverbundsystem. Einer dieser Computerclubs ist der Chaos Computer Club. Gigantischer Teil eines winzigen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohung durch den GILB schützt. Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihren Patrouillendienst am Rande der Unkenntlichkeit. Der GILB war damals halt die Bundespost. Viele haben, die aus dem Zeitalter noch unterwegs waren, halt immer noch Erinnerungen an ihre Hausdurchsuchungen, wo Polizei und Post kam, um wegen eines nicht zugelassenen Modems oder Akustikkopplers Computer und alles Mögliche mitzunehmen und etwaige Erziehungsberechtigte in schlechte Laune zu verwandeln. Ja, gut, es gab die ersten 5 Workshops auf dem Chaos Communication Congress, die je stattgefunden haben. Davon finde ich zumindest einen, den haben wir, glaube ich, außer Acht gelassen. Also Kommunikation über den Computer, Grundwissen ist klar, das läuft hier auch gleich, TCP/IP für Anfänger oder sowas. Datex und ähnliche Netzwerke, auch so vergleichbare Veranstaltungen haben wir heute hier. Professionelle Mailboxen, Konzepte und Beispiele. Naja, gut, Mailboxen nennen wir das heute nicht mehr, aber Systeme und Kommunikationsdienste, das ist uns nicht so fremd. Bedienerfreundlichkeit und Datenschutz in Mailboxen, auch das sind mehr oder weniger Themen, die wir heute noch pflegen. Aber die psychischen Störungen durch Computermissbrauch, die haben wir möglicherweise, da weiß ich jetzt auch nicht, so was da der aktuelle Stand ist, ob wir davon schon viel zu sehr geprägt sind, um uns damit noch objektiv auseinandersetzen zu können oder was ihr davon haltet. 85 ist dann auch die erste Hackerbibel erschienen. Das war so eine Materialsammlung, teilweise so von amerikanischen Konferenzpassieren, wo sich die Hacker schon ein bisschen öfter getroffen hatten. Nachdrucke aus der ersten Tab der Zeitschrift für sozusagen ja das Verständnis des Telefonnetzes, umsonst telefonieren, Routing im Telefonnetz und ähnliches. Da waren also so ein paar Geschichten. Und 1986 wurde dann die Situation insofern ein bisschen ernster, als dass eben die Treffs, die so zwischen 84 und 86 stattfanden, das war also der Zeit, wo ich da auch so dazu kam, da ging es natürlich hauptsächlich darum, dass man erstmal NUIs getauscht hat, also Network User Identifications. Das waren eben die für das X25-Netz notwendigen Zugangsberechtigungen, die auch mit der Kostenübernahme was zu tun hatten. Wir haben natürlich gehofft, dass die Unternehmen, die uns da so gesponsert haben, dass sie das so ein bisschen mit einem Lächeln sehen würden und das halt von der Steuer absetzen würden, so als Erforschung neuer Technologien durch die Jugend oder ähnliches. Es gab eine europäische Hackerfahrschule damals auch. Das ist etwas, was heute schon fast wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das Kernforschungsinstitut CERN in der Schweiz, die hatten also eine dermaßen große Anzahl von Wechseln da rumstehen, dass wir da eigentlich so alle gelernt haben und zu Hause waren ein bisschen. Aber Anfang 1986 kam dann halt auch das zweite Wirtschaftskriminalitätsgesetz. Damit waren eben bestimmte Sachen, die vorher nicht so direkt erfasst waren, so auf dem Scope des Gesetzgebers, der eben sowas wie Ausspähen von Daten, das ist heute noch so eines der Standarddelikte, die man auf den Hausdurchsuchungsbeschlüssen findet, wenn einem Hacker die Tür eingetreten wird. Computerbetrug, das ist irgendwas 263 oder 265, je nachdem, Verändern von Daten, Erschleichen von Dienstleistungen. Seltener gibt es auch den Zeitdiebstahl. Englische Hacker wurden damals noch verurteilt mit so, da hat man sich so vom Gesetzgeber her mit so einem Workaround geholfen, die wurden also wegen Stromdiebstahl teilweise, wenn sie umsonst telefoniert haben, verurteilt, weil es die Erschleichung von Dienstleistungen oder sowas noch nicht gab. Im Club gab das eine rege Diskussion, weil jemand im Innenministerium den Hinweis gegeben hatte, dass man uns auch ganz schnell als losen Haufen in eine kriminelle Vereinigung verwandeln könne mit so einem Gesetz und dass wir uns da doch mal ein bisschen Gedanken drüber machen sollten. Wir haben dann einen eingetragenen Verein gegründet, sozusagen zunächst mal als reine Blitzableiterstruktur. Das heißt, die Idee war, wir gründen einen Verein, damit ist das nach außen hin offensichtlich, wie unsere Struktur ist und in den Vorstand, also in den Haufen von Leuten, die gesetzlich auch haften für das, was da passiert, da wählen wir nur Leute, die definitiv nichts Illegales machen, die am besten ganz biedere Beamtenberufe haben, auf jeden Fall, wo man ganz problemlos Hausdurchsuchungen machen kann, beziehungsweise unser damaliger und auch heutiger Vorsitzender, damals wohnte er noch bei seinem Vater, der also die Wohnung hinter seiner Rechtsanwaltskanzlei gelegen hatte. Und da ist es bei einer Hausdurchsuchung dann immer ganz interessant. Da müssen die nämlich einen Staatsanwalt mitbringen und dürfen auch nicht jedes Papier sich so angucken und so fort. Also die Idee war damals auch überhaupt nicht, dass so ein Verein, also mit dem deutschen Vereinsrecht hatte man sich auch nur insoweit auseinandergesetzt, dass man irgendwie halt herausgefunden hat, wie man einen Verein gründet. Aber die Idee war noch nicht, dass das irgendwie mal so ein großes Dings werden würde, sondern die war schlicht und ergreifend, wir müssen irgendwie Räume anmieten, wir müssen nach außen hin ein bisschen simulieren, dass wir ordnungsgemäße Vereinsstrukturen haben und uns halt ein bisschen auch in einem Kontext vielleicht definieren, wo es eben Gesetze gibt, die bestimmte Dinge, die man bisher getan hat, nicht so direkt mehr zulässig erscheinen lassen. Der Club wurde dann sozusagen, also das Selbstverständnis der Zeit, war halt ein Stück weit, dass man Forum sein wollte, Forum für die Hacker-Szene, was wir ja auch heute noch als Selbstverständnis ein bisschen haben, dass wir halt sagen, wir sind irgendwie so ein Mittlungsorgan zwischen Hackern, Systembetreibern, der Öffentlichkeit und wenn es dann gar nicht anders geht, auch staatlichen Stellen, machen eben den Kongress, um so einen Austauschort zu organisieren, ebenso wie die Zeitschrift und die Mailinglisten und die Newsgroup und was es da alles gibt. So. Das mit dem Menschenrecht auf weltweit ungehinderte Kommunikation und Informationsfreiheit sind natürlich die zentralen Clubziele und darunter kommt dann noch ein bürokratischer Teil, den ich euch zwar theoretisch erläutern könnte, bloß zwischen unserer theoretisch in der Satzung formulierten Struktur und dem, wie es funktioniert, sind dann ja doch noch ein, zwei Realitäten. Eine große Forderung in den 80er Jahren war auch noch die maschinenlesbare Regierung und Ähnliches. Aber zunächst einmal hatten wir natürlich noch in den 80ern auch damit zu tun, dass da noch eine ganze Menge Leute sich Systeme unmittelbar angeguckt haben und dabei sich auch nicht durchgehend um die gesetzlichen Grundlagen so gekümmert haben. Wie gesagt, da ging es immer noch um den Tausch von Nuis und Ähnliches. Wir haben dann zwar uns so Regeln aufgesetzt, wie beispielsweise, dass in den Clubräumen, also auch in den verschiedenen Städten, auch wenn es damals in der Regel nur Hamburg erstmal als richtig mit offiziellen Clubräumen gab, haben wir auch damals schon Schilder wie diese aufgehängt, dass irgendwie klar ist, dass zumindest aus den Clubräumen heraus da nicht irgendwelche Systeme abgezapft werden oder Ähnliches. Wie gesagt, solche Schilder, die hängen da uns bei uns auch noch heute. Es gab in erster Linie so regelmäßige Dienstagstreffen in verschiedenen Städten. Das waren aber so lockere Personenzusammenhäufungen, wo man sich dann ein bisschen kannte. Oder auch, wenn jemand sich gemeldet hat aus irgendeiner Stadt, von der man noch nichts wusste, hat man einfach gesagt, willst du nicht der Ansprechpartner sein für Leute, die aus deiner Stadt fragen, ob sie Kontakt kriegen. Das Ganze hatte so ein bisschen damit zu tun, dass nach diesem NASA-Hack, also nachdem so eine Gruppe von Hackern offiziell an uns herangetreten war und uns also anonym Informationen zugespielt hatte, was sie da im NASA-Hauptquartier so gefunden hatten, ist das Ganze halt relativ groß an die Presse gegangen und wir haben dann wirklich fast jeden Tag so einen Waschkorb voller Post oder zumindest pro Woche bekommen. Also so ein, wir haben teilweise die Briefe aus dem Jahre 86 und 87 haben wir erst Anfang der 90er bearbeitet bekommen. Da ist immer noch ein Karton aufgetaucht mit ungeöffneten Briefen, weil wir einfach nicht hinterhergekommen sind. Also wir saßen da teilweise nur zu dritt, zu viert, weil zwischen der Lust, Computersysteme zu erforschen und der Lust, Post zu bearbeiten, liegen dann doch auch noch so unterschiedliche Kulturkreise teilweise. Ja gut, es gab natürlich in den 80ern dann auch schon etwas regelmäßiger die Datenschleuder, so mehr oder weniger dadurch, dass wir im Postvertrieb waren, also sehr günstiges Porto nur gezahlt haben, waren wir auch gezwungen, regelmäßig zu erscheinen, nämlich einmal pro Quartal. Das erfüllen wir ja bis heute fast. Wir haben zum Glück fast durchgehend immer noch denselben Ansprechpartner und im Hamburger Pressepostamt gibt es auch mal eine ganze Pinnwand, die uns gewidmet ist, nämlich mit unseren, man muss dann immer erklären, wenn man nicht quartalsmäßig erscheint, warum nicht. Und wir lassen uns also jedes Mal eine umfassende Darstellung der Ereignisse einfallen, warum wir jetzt, weil wenn wir unentschuldigt sozusagen quartalsmäßig nicht erscheinen, dann fliegen wir da raus, das ist teuer und doof. Und deswegen haben die also wahrscheinlich schon so ungefähr 50 Briefe von uns mit sehr ausführlichen Schilderungen unserer Situation und warum der Drucker und der bekiffte Layouter und überhaupt und was weiß ich. Damals ging es aber natürlich auch noch darum, dass die Ereignisse wirklich geprägt waren davon, dass es da handfeste Ermittlungsverfahren gab. Jetzt nicht nur wegen, sagen wir mal, nicht zugelassenen Modems, das auch, aber das, daran hatte man sich schon ein bisschen gewöhnt. Das war einfach nur das Grundrauschen, sondern es gab dann auch verschiedene Systembetreiber, die nicht ganz so geduldig waren und die Unterstützung der Erforschung neuer Technologien nicht ganz so harmonisch begleitet haben. Die Firma Philips in Frankreich hat uns mal angezeigt, CERN hatte irgendwann auch die Schnauze voll. Das lag bei CERN nun daran, dass man es da ein bisschen bunt getrieben hatte. Die Systembetreiber hatten hier und da mal den Versuch gemacht, die Hacker wieder auszusperren und dann hatten die Hacker den Versuch unternommen, die Systembetreiber auszusperren. Das ist ihnen dooferweise auch gelungen, sodass man dann, es gab dann später im Fernsehen, haben wir dann die Bilder gesehen, wie sie wirklich das Netzwerkkabel durchgeschnitten haben, weil sie nicht mehr anders sich zu helfen wussten. Das heißt, wir waren auch so ein bisschen so eine mobile, die Hackerhilfe haben wir das genannt. Das war immer so ein mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stehendes Team, wo also einer darauf spezialisiert war, die Eltern zu beruhigen. Einer wusste, wie man den nächsten Anwalt herbeischafft und einer sozusagen auch nochmal die Bestandsaufnahme zu machen und zu checken, warum die denn überhaupt gekommen waren. Also Hausdurchsuchungen waren doch über mehrere Jahre hinweg, kann man sagen, so ein bisschen an der Tagesordnung im Umfeld. Und die Hackerhilfe, das war eigentlich immer ein lustiges Team und hat mitunter auch viel Spaß gemacht, auch wenn es immer viele elterliche Sorgen zu beruhigen gab zum damaligen Zeitpunkt. Das Ganze wurde dann ein bisschen doof und ein bisschen sozusagen ernst, weil dieser NASA-Hack, das war ja eigentlich ein SPAN-Hack, also Space Physics Analysis Network, der ging dann so mehr oder weniger nahtlos über in diese KGB-Geschichte. Dadurch, dass einige aus dem CCC-Kontext, muss man schon sagen, halt auf die Idee gekommen waren, sich ihre Telefonrechnungen und die Anschaffungskosten für Hardware und wohl teilweise auch für Drogen und Ähnliches vom KGB bezahlen zu lassen. Das hat dann natürlich auf der, in Anführungszeichen, Gegenseite ein bisschen mehr Energie mobilisiert. Da hatte man es dann also nicht nur mit dem Landeskriminalamt, sondern gleich mit dem Bundeskriminalamt zu tun und auch nicht mehr mit dem Landesamt für Verfassungsschutz, sondern mit dem Bundesamt. Und überhaupt war das alles nicht nur gemütlich. Es gab halt zum einen diese zwei im Raum stehenden Anzeigen ganz offiziell gegen den Club und gegen seine Vorstandsmitglieder von CERN und Philips. Der Steffen, der heute die Lockpicker macht, war damals sozusagen Sprecher des Clubs und ist dann auch gleich mal verhaftet worden, als er in Frankreich einen Vortrag halten wollte. Er hatte am Telefon wohl so einen leicht missverständlichen Scherz gemacht gegenüber der Firma Philips, die er also angerufen hatte und gefragt hatte, ob man sich nicht mal treffen kann, um zu erfahren, warum die uns überhaupt angezeigt haben. Wir wüssten eigentlich gar nichts von Philipps Frankreich, das ist Sprache auch der Wahrheit. Aber die haben wohl dann irgendwie die Frage gestellt, ob wir ihnen nicht helfen könnten, ihre Computer sicher zu machen. Und da hat er wohl irgendwie scherzhaft eine doofe Antwort gegeben, die mit irgendeinem Geldbetrag zu tun hatten oder irgendwas. Jedenfalls haben sie daraus gleich mal einen Erpressungsvorwurf gemacht und ihnen mal ein paar Wochen weggesperrt. Das war natürlich ein bisschen doof. Wir haben dann versucht, sozusagen ihn von Deutschland aus den Arsch zu retten. Leute haben dann halt Anwälte organisiert, sind nach Frankreich geflogen, damit er im Knast überhaupt was zu essen hat und so weiter und so fort. Aber damals war uns das auch noch nicht ganz klar, diese KGB-Geschichte, die kam da so ein bisschen dahinter und dadurch war dann auch irgendwann klar, warum das alles auf einmal so verspannt wurde, warum es auch so interne Vorwürfe gab, dass Leute möglicherweise irgendwie von Geheimdiensten bezahlt worden sind, um bei uns reinzugehen. Da gab es dann auch so ganz handfeste Auseinandersetzungen drum. Wau hat das dann später die Vertreibung aus dem Paradies genannt. Also diese KGB-Geschichte, die halt auf einmal so einen geheimdienstlichen Hintergrund hatte. Es gab große Diskussionen, ob diese Leute da noch Hacker sind, also ob diese paar Leute da aus dem Hannover-Kontext, Karl Koch und ähnliche, ob man die da noch als Hacker bezeichnen kann oder ob man nicht eigentlich sagen muss, das sind irgendwie Kriminelle oder sowas. Es gab ja auch vorher schon die Hacker-Ethik so als mehr oder weniger verbindliches Regelwerk ist es ja nicht. Es ist ja eher so eine Ansammlung von Mittelding zwischen Forderung und Wertung, wo man eben gesagt hat, also es stammt ja alles noch aus diesem Stephen Lewis-Kontext von spät 60ern, Anfang der 70er Jahre, wo sich verhältnismäßig viele Leute wenige Computer teilen mussten und die dann so ein paar Sachen aufgeschrieben haben, wie Informationen müssen frei sein, misstraue Autoritäten. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen, deswegen gibt es ja bei uns hier Art und Beauty, so heißt das halt im Originalkontext. Und diese letzten beiden Dinger hier mit dem Mülle nicht in den Daten anderer Leute und öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen, die entstammen halt irgendwelchen Kongressdiskussionen, wo halt auch wirklich die Frage im Raum stand, wie geht man jetzt mit Leuten um, die da Kohle für nehmen, die da irgendwie nebenbei dann halt noch sich offiziellen Spionagevorwürfen ausgesetzt haben, aber die das nicht mehr gemacht haben, um irgendwie Systeme zu verstehen oder irgendwie ihre Neugier auszuleben, sondern die da echt es mehr mit anderen Interessen hatten. Daraus ist dann auch so ein bisschen so eine Betrachtungsweise entstanden, in was für Spannungsfeldern oder unterschiedlichen Kategorien von Angreifern und unterschiedlichen Motivationen wir uns eigentlich bewegen, wenn wir also sagen, als Hacker ist unsere Motivation eigentlich Neugier. Wir wollen wissen, wie die Systeme funktionieren und zwar ganz genau. Wir wollen halt dieses Wissen auch miteinander frei austauschen und so fort. Der Begriff Cracker wird ja heute im Angelsächsischen ein bisschen anders verwendet. Euch ist das vielleicht schon aufgefallen in der Fachpresse. Da hat man es eher so mit der amerikanischen Definition. Da gibt's ja nur gut und böse und dazwischen gibt's gar nichts. Und entsprechend reden die da nur von Hackern, vielleicht noch Ethical Hackers und dann Crackers. Das sind dann irgendwie die Bösen. In Europa verwenden wir den Begriff Cracker ja eigentlich für die, die eben Kopierschutzmechanismen entfernen oder diesem industriellen Vorhaben, Urheberrechtsschutzmechanismen, bla bla bla. Also die versuchen irgendwie Datenverarbeitungsmaschinen am Verarbeiten von Daten zu verhindern, die dann eben diese Befreiung eingesperrter Bits vornehmen oder wie wir das denn auch immer nennen. Das ist ja auch so eine Art verwandte Szene, die sicherlich im Kontext von Digital Rights Management Systemen und Ähnlichen wird da sicherlich wieder viel zusammenwachsen, auch wenn da bei den Crackern ja dann auch eher die Demoszene dranhängt und noch andere Kulturkreise, sage ich mal. Crasher gab es natürlich damals auch schon Leute, die sich in Systeme eingehackt haben und die einfach nur runtergefahren haben. Ich weiß noch, dass Steffen große Probleme hatte, als er zurückkam. Er war also in der französischen Haft eine Woche lang nur nach einem Namen gefragt worden, nämlich wer ist Zombie? Also die waren offenbar mehrere der Antragsteller, die hinter dem Ermittlungsverfahren standen. Es war wohl nicht nur Philipps, wussten insbesondere, dass jemand, der sich Zombie nennt, also in die Systeme reingegangen ist und die Schnurstracks runtergefahren hat. Also runtergefahren hieß bei den Wechseln, es gab da so einen Befehl, dann haben die wirklich sich die Bandlaufwerke abgeschaltet und die Lüfter sind still geworden und der Systembetreiber hat doof geguckt und so fort. Und Steffen wusste das selber nicht, wer Zombie ist. Also die haben ihm das natürlich nicht geglaubt und haben ihn verhört und so weiter und so fort. Und was er halt nicht wusste, wusste, ist, dass Zombie war das Pseudonym, was quasi alle benutzt haben, die gerade schlechte Laune hatten. Also es gab halt auch Hacker mit schlechter Laune und die haben sich dann halt, dann hat man sich halt als Zombie eingeloggt und hat gesagt, so, jetzt verderbe ich euch mal den Spaß. Ja, ist vielleicht auch nicht so schön, aber ich meine, gut, heute gibt es natürlich auch so Sachen wie den I Love You Virus, wo irgendwie auch ganz klar I hate to go to school und andere Formen von kaputt will Spaß sich halt ausleben. Spionage und diese neueren Formen dann von Information Warfare und ähnliches, das sind natürlich Sachen, die hat es immer gegeben, bloß ist der Computer natürlich immer mehr da zum Instrument geworden. Ich war ja mal auf einer israelischen, ja, sogenannten Hacker-Konferenz, so vor 2, 3 Jahren, also ich war eingeladen auf eine Hacker-Konferenz, aber ich habe mich eigentlich wieder gefunden auf einer Veranstaltung, wo eigentlich nur Mossad und Militärangehörige darüber sprachen, wie sie also Datenbanken von unsicheren Systemen anlegen und die dann automatisiert mit Penetration-Tools irgendwie durchsetzen, beziehungsweise so schlafende Manipulationsprogramme da hatten. Das heißt, die haben so jede Menge kleine Programmchen, Trojaner sozusagen, die dann in den Systemen schlafen, die einmal die Woche so ein kleines Datenpaket bekommen, dass alles in Ordnung ist, und wenn sie das Datenpaket nicht bekommen, dann fangen sie also an, irgendwie den Denial of Service Attack zu starten oder irgendwie Daten zu verändern oder irgend so einen Kram. Das war alles ganz interessant, aber nicht so ganz entspannt, und es war also von den allermeisten Leuten, die ich da getroffen habe, waren das auch schlicht nicht Leute, die ich als Hacker bezeichnen würde, sondern nur die unter 18-Jährigen, das sind die, die dort nicht zum Militär waren, also Männlein und Weiblein und Ersatzdienst und sowas gibt es da alles nicht in der Kategorie, sondern jeder, der da 18 ist, geht da zum Militär, und entsprechend hatte ich es eigentlich nur mit Militärangehörigen zu tun, und es war für mich also eigentlich keine Hacker-Konferenz. Aber gut, sowas gibt's natürlich auch, und solche Leute besuchen unsere Veranstaltung natürlich auch, und entsprechend muss man da vielleicht immer ein bisschen auf die Motivation achten. Ja, gut, da waren wir schon. Ja, dann versuche ich jetzt noch mal kurz sozusagen das Nachbeben dieser KGB-Geschichte, wo dann ja Karl Koch auch bei gestorben ist unter bis heute nicht so wirklich klaren Umständen und andere Leute ins Gefängnis gegangen sind beziehungsweise Bewährungsstrafen bekommen haben. Also unmittelbar sozusagen danach im Oktober 1990 ist die Gründung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Mal sehen, ob dieses Acrobat-Scheiß-Plugin funktioniert, genau, ist die Gründung des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik tatsächlich mit dem KGB-Hack und mit dem Verweis auf die gefährlichen Aktivitäten von Hackern vom damaligen Innenminister, ich glaube Schäuble war das, gerechtfertigt worden. Mal gucken, ob man das hier lesen kann. Die Typefest, ja. Mit dem zunehmenden Einsatz der Informationstechnik und deren weltweiter Vernetzung steigen auch die damit verbundenen Gefahren. Berichte über Computer, Hacking, Virenprogramme, trojanische Pferde oder Würmer, bla bla bla. Naja, das könnt ihr euch ja im Netz, wenn ihr wollt, nochmal in Ruhe angucken. Das ist also, wie ich finde, ein ganz interessantes Dokument. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist ja eigentlich die ZSI, die Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik, was eine Umbenennung der ZFCH ist. Die ZFCH war die Abteilung Kryptoanalyse des Bundesnachrichtendienstes, die Zentralstelle für das Chiffrierwesen, deren erster Leiter und auch erster Gründer des BSIs, der Herr Dr. Otto Leiberich, der ist mittlerweile, muss der irgendwie 80 sein oder so. Jedenfalls, ich habe ihn mal kennengelernt, da erwähnte er, dass er ja aus dieser Entwicklungstruppe der Enigma 2 stammte. Projektgruppe hieß intern Hitlers letzte Hoffnung. Also eine ganz interessante historische Kontinuität auf der anderen Seite sozusagen des Spiels. Es gab dann natürlich eine Zeit lang aufgrund dieser KGB-Geschichte mal so 1, 2 Ortsgruppen des CCC nicht mehr, so Hannover und Berlin waren dann temporär mal ein bisschen out of order sozusagen, um es mal mit dem Kongressmotto zu verbinden. Aber mit dem Zusammenbruch der DDR gab es dann auch wieder eine Neugründung in Ostberlin. Der CCC Berlin ist ja entstanden aus dem Computerclub des Haus der jungen Talente in der DDR sozusagen und so ein paar Leuten, die hier neu hinzugezogen waren oder auch vom alten CCC Berlin stammten. Der Kongress ist dann das erste Mal in Berlin 94 gewesen, dann wieder ein bisschen in Hamburg und dann irgendwann mehr oder minder fest in Berlin. In den 90er Jahren gab es da natürlich so ein paar Themen, die uns beschäftigt haben, die auch so teilweise an uns herangetragen wurden. Das Telefonnetz wurde dann ja irgendwann entdeckt als Gelddruckmaschine mit der Einführung von 190er-Nummern. Entsprechend gab es dann so Dialer und Beweislastfragen, das gibt es ja alles bis heute noch. Es kamen aber auch so politische Diskussionen auf. Wir waren eingeladen auf dem Gesiegengipfel 1995 über so Fragen der Informationsgesellschaft zu referieren, also Zugang, Datenschutz, Informationsfreiheit und ähnliches. Das Internet ist so ein bisschen dazu gekommen. Es gab zuerst so Fragen nach Verantwortlichkeiten, nach ausländischen Serverinhalten und Zensurversuchen, worüber wir heute Abend noch mehr hören werden. Diese klassischen Geschichten mit Radikal und ähnliches. Die ja, Krypto-Reglementierungsversuche des 1998 war das schon, wo also der US-Sonderbotschafter Herr Aaron versuchte, auch die deutsche Regierung dazu zu bewegen, dass wir hier keine Verschlüsselungsfreiheit haben. Wir haben dann 98 gab es diesen GSM-Hack. Das ist hier übrigens Trons Mobiltelefon mit dem dazugehörigen Chipkartensatz, wo es also uns gelungen war, so einen theoretischen Angriff auch tatsächlich umzusetzen. Allerdings, ich zeige jetzt einfach mal dieses Bild, haben wir mit Tron natürlich auch eine weniger lustige Geschichte da mit seinem Ableben. Es gibt dazu jetzt auf dem Kongress mal keine Veranstaltung mehr, weil ich da auch nicht so viel Neues dazu habe, aber es gibt oben zwischen Saal 2 und 3 eine kleine Schautafel, wo wir ein paar Sachen ausstellen und auch eine Unterschriftenliste. Um das mal kurz zusammenzufassen, also Tron ist halt 1998 erhängt aufgefunden worden. Das Ermittlungsverfahren, was zunächst in Richtung Mord ging und dann von der Polizei quasi als Selbstmord zunächst mal deklariert wurde, mittlerweile ergebnisoffen geschlossen wurde. Das heißt, sie sagen nicht, es war Selbst oder Selbstmord, die sagen nur, sie haben keine Anhaltspunkte, um jemanden zu verhaften, wurde im Jahr 2001 geschlossen. Wir haben dann nach der Schließung des Ermittlungsverfahrens die Asservate zurückbekommen, erst im Frühjahr diesen Jahres. Das heißt beispielsweise den Gürtel und die Drahtschlinge, die um seinen Hals hingen. Und dabei stellte sich heraus, und das haben die auch sogar anerkannt, die Staatsanwalt, dass der Gürtel, der also um seinen Hals hing, definitiv nicht sein Gürtel gewesen sein kann, weil der Gürtel, der da aufgefunden wurde, eine dominante Gebrauchsspur hat, was also auf jemanden hinweist, der einen sehr viel größeren Bauchumfang hatte. Als wir sozusagen, dass der Staatsanwalt dann ausführlich mit Notardokument und allem Möglichen nachgewiesen haben, hat sie nur geantwortet, ja, man kann ja auch mit einem fremden Gürtel Selbstmord begehen. Und das ist sozusagen so grob der Stand, den wir da auch oben ausstellen, inklusive des Gürtels und des entsprechenden Schriftwechsels, weil das spricht teilweise schlicht für sich. Das Weltchaos von 1999, also jetzt mal als Alternative zur neuen Weltordnung, habe ich mir überlegt, ist eigentlich das Weltchaos dann. Zwischen 99 und 2001, zwischen dem 11. September, ist insofern hier so ein bisschen abgegrenzt, als dass ich diesen Vortrag ursprünglich mit der Geschichte mal für die CCC 20-Jahre-Veranstaltung am 12.09.2001 gemacht habe. Da hatten wir ja diese Ausstellung. Blöderweise hatten wir die Pressekonferenz für unsere Ausstellung am 11.09. vormittags. Da waren noch jede Menge Journalisten da, aber nachmittags teilten sie uns dann ja mit, dass ihre Schlagzeilen und ihr Platz in der Zeitung ihnen gerade anderweitig abhanden gekommen war. Aber man kann ja trotzdem noch mal kurz gegenüberstellen, dass also natürlich vor dem 11.09. gab es zwar auch schon so Tendenzen, jetzt nicht nur so kommerzielle Geschichten, nicht nur das Digital Rights Management Systeme, Intellectual Property Ansprüche, sei es im DNS oder sei es eben über sowas wie die Verbreitung von Werkzeugen zur Entfernung von Urheberrechtsschutzmechanismen, mittlerweile ausgeweitet auf die Verbreitung von Anleitungen zur Entfernung von Urheberrechtsschutzmechanismen und ähnliches, also diese Geschichten, die dann DCSS und ähnliches betreffen, die sich jetzt auch in der europäischen Urheberrechtsrichtlinie, die wir am dritten Tag nochmal ein bisschen einhelliger diskutieren und vorstellen werden, niederschlagen. Das gab es natürlich damals schon. Auch die Begehrlichkeiten der Geheimdienste waren mit dieser Verschlüsselungsfreiheitsdiskussion natürlich schon hinreichend diskutiert. Die Cybercrime Convention stand auch damals schon zur Debatte, wo eben so interessante Maßnahmen nicht nur drin sind, dass die Verbreitung von Computerviren unter Strafe gestellt wird, als wenn es irgendwie Viren gibt, die sich um Gesetze kümmern, als auch der Zurückhaltung von Kryptoschlüsseln im Falle einer Beschlagnahme eines Computers. Wenn man dann also nicht die Verschlüsselungsschlüssel mitliefert, dann macht man sich in der Zukunft strafbar, wenn diese Cybercrime Implementation durch ist, also wenn das Gesetz dann auch tatsächlich in Kraft ist in den verschiedenen Ländern. Das ist ja bis heute noch strittig. Über Infopol und ich sag mal den Kontext SIGINT, also Signal Intelligence oder auch Telekommunikationsüberwachung, werden wir heute Abend noch mehr hören. Das kürze ich jetzt hier mal ab. Nach dem 11. September haben sich da natürlich noch ein paar andere Fragestellungen gegeben, jetzt nicht nur mit Verschlüsselungsfreiheit, das natürlich wieder aufs Tablett kommt. Es gab dann ja gleich ganz schnell so Fragestellungen wie diese, die da aufkamen, oder eben auch Mechanismen wie diese, das ist jetzt hier so Lotus Notes, die dokumentieren das immerhin noch, wo sie also ihren Nachschlüssel jeweils den Verschlüsselungsschlüsseln, also den verschlüsselten Nachrichten vielmehr beilegen, sodass ein gewisser Work Factor Reduction Field, nennt ihr das, also ein Arbeitserleichterungsfeld dann jeweils vorhanden ist. Wir haben natürlich heute dann noch was zu den Zensurbestrebungen, die es in so einem Klima von minder kultureller Toleranz auch zunehmend gibt. Der Herr Bissow kokettiert da ja mit diesen Nazi-Geschichten, dass er also sich als Bekämpfer von Nazi-Inhalten darstellt, wenn er sagt, man kann da irgendwie ja den Zugriff auf die Daten muss man ja unterbinden, auch wenn die Gesetzlage eigentlich nur sagt, dass die Verbreitung von Nazi-Inhalten sozusagen strafbar ist. Mit dem, was jetzt so bis heute sich jetzt gerade so abzeichnet, ist natürlich diese Geschichte mit dem Office of Information Awareness. Das ist hier noch deren altes Logo mit dem Illuminatus-Dingens. Das trifft natürlich so ein bisschen den Kern der Sache. Deswegen habe ich das jetzt ja auch mal genannt, Auseinandersetzung, Vorhaben und Struktur der Illuminaten, womit wir uns da gerade beschäftigen. Also es gibt ja diese Lektüre Illuminatus von Robert Anton Wilson, die schon von Karl Koch sehr viel zitiert und verwandt wurde. Und eigentlich ist das ja auch in der Szene so ein bisschen abgetan als zwar interessante Verschwörungstheoretische Literatur, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen als fundamentalistisches Werk von denjenigen, die mit dem Planeten nicht klarkommen und andere Erklärungen suchen, nämlich dass irgendwie 5 Leute das alles beherrschen und die Regierung nur so Wettopfer sind. Aber die Projekte, die es da gibt, sowas wie Data Retention, also die grundsätzliche Vorratshaltung von Telekommunikationsdaten, ich sag mal, den digitalen Faschismus jetzt mit diesem Digital Rights Management System, wo man in Zukunft selber nicht mehr die Systeme kontrolliert, zu dieser Struktur, die sich jetzt ausgedacht haben, komme ich gleich nochmal zurück, etwas ausführlicher. Die wollte ich nämlich unserer Struktur nochmal gegenüberstellen, weil die Frage ist ja auch, also wenn ich jetzt über die Struktur rede des Clubs, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite haben wir so das, was in der Hacker-Ethik drinsteht, mit dem Promote Decentralization natürlich sehr ernst genommen. Der Club ist de facto dezentral organisiert. Es gibt diese lokalen Gruppen, entweder noch im Status eines Chaos-Treffs, das ist dann in der Regel in der Kneipe oder ähnlichen einmal in der Woche. Es gibt die Erfa-Kreise, wo sich das schon ein bisschen organisiert hat, wo es auch Ansprechpartner gibt, wo die Leute vielleicht auch schon auf bundesweiten Mailinglisten sozusagen als Gruppe eben anerkannt sind. Die Dezentralen, das ist so ein Begriff aus der Vergangenheit, wo wir also versucht haben, dem Zentralismus, der damals auch mit Hamburg assoziiert war, ein bisschen was entgegenzustellen. Das ist jetzt so ein bisschen die Gruppenseite. So, dann gibt es irgendwie die Vereinsseite. Wir sind ja auch ein eingetragener Verein mit Eintragung in Hamburg, wo es eine Mitgliederverwaltung gibt, wo es sozusagen Office gibt. Das sind in der Regel 1 bis 2 Leute, die sich darum kümmern, dass es die Mitgliederverwaltung überhaupt gibt, dass da eine Datenbank steht und die Adressaufkleber für die Datenschalter gedruckt werden. Es gibt die Theorie einer Geschäftsstelle, also einen Beschluss eines Vorstandes von vor 4 Jahren. Wir haben das leider nur noch nicht geschafft, weil uns irgendwie andere Dinge wichtiger waren. Wir haben halt die Zeitschrift, wir haben eine CCC-Veranstaltungs-GmbH irgendwann mal gegründet wegen dem Camp, weil das halt abgesehen von Sonnenschein und viel Freude auch so ein bisschen unternehmerisches Risiko war mit Schlechtwetteroptionen und Ähnlichem, wo es dann schon 6-stellig wurde. Aber der Club besteht in der Regel ja durch so kontinuierliche diskordische Praxis. Um nicht zu sagen, wir streiten uns eigentlich den ganzen Tag, das tun wir in der Regel auf Mailinglisten, auch vielleicht um nachzuweisen, dass elektronische Kommunikation ja nicht wirklich funktioniert. Also es gibt so eine interne Mailingliste, wo dann alle, die da drauf sind, denken, jetzt haben sie am internen Geschehen Platz. Wir haben eigentlich früher das so gemacht, dass wir die Liste immer alle 2 Jahre umbenannt haben in extern und eine Neugründung gemacht haben, um Ballast abzuwerfen. aber das halten wir irgendwie auch nicht durch. Also der Club besteht ja irgendwie so aus einem sozialen Geflecht von Leuten, dessen Struktur irgendwie immer eine sehr individuelle Betrachtungsweise ist. Aber was man sagen kann, es gibt irgendwie so gemeinsame Arbeitsplattformen, die Datenschleuderbeispiele, da kann man schon sagen, das machen wirklich mehrere Leute zusammen. Das Web dank CVS und ähnlicher Entwicklung auch. Die Lobbyarbeit, da tragen wir dann teilweise, trägt dann jeder seine Gedanken zusammen und irgendjemand kompiliert es dann zusammen und kommuniziert es und darf dann auch gleich sein Gesicht hinhalten oder ähnliches. Es gibt so ein bisschen gemeinsame Lenkung eingehender Kommunikationsflüsse. Der Club ist ja auch so Ansprechpartner für alle möglichen Leute, so frei nach dem Motto, ich habe die Frau meines Lebens kennengelernt, weiß aber ihre Telefonnummer nicht, könnt ihr da nicht was tun? Sie ist, und dann kommt irgendwie eine Personenbeschreibung, das ist wirklich der Klassiker, oder auch mir ist meine EC-Karte abhanden gekommen oder auch meine Telefonrechnung ist irgendwie achtstellig und sonst nur 100 Mark und was soll das? Und was weiß ich, und da haben wir halt eine FAQ geschrieben und auch der Presse gegenüber gibt es ein bisschen formalisierte Regelungen, weil bei der Presse muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn da jemand mal einen doofen Spruch bringt, dann führt das oft zu so ganz doofen Ergebnissen. Und da haben wir uns sozusagen darauf geeinigt, dass man das so ein bisschen eingeschränkt betreibt, wer also zumindest im Namen des Clubs mit der Presse spricht. Es gibt auch sowas wie DeorgCCC, das sind schon fast, ja, ich weiß gar nicht, ob da noch jemand vom Club mitliest, vermutlich schon. Doch, es gibt sogar ein DeorgCCC-Kaffeekränzchen, genau, ein DeorgCCC-Kaffeekränzchen. Wir haben ja irgendwie eine Newsgroup, es gibt kaum eine Organisation, muss man dazu sagen, in Deutschland, die eine eigene Newsgroup hat, zumindest richtig im Usenet. Also da sind wir noch durch historische Überlieferung einer der ersten. Bloß das Niveau ist natürlich da auch davon geprägt, dass da jeder reinschreiben kann und jeder mitlesen kann und dass da auch jeder Newbie erstmal seine Fragen an den Club und an das Hacken der Systeme dieses Planeten irgendwie lässt. Mittlerweile sind wir so ein bisschen international vernetzt mit GILC in der Global Internet Liberty Campaign, GILC.org. Wir haben mit anderen europäischen Organisationen EDRI gegründet, European Digital Rights, ist leider formal juristisch wohl erst im Januar nach belgischem Recht eingetragen. Das wird eine Art Verband, das heißt, dass dort nur Organisationen Mitglied sind und die Idee ist dann, dass man da gemeinsam in Brüssel zum Beispiel Lobbyarbeit macht, ein bisschen Geld zusammenträgt, um da ein kleines Büro zu unterhalten und sich da ab und zu mal zu treffen und halt die Gesetzgebungsvorhaben, die aus Brüssel kommen, direkt zu adressieren, weil das so in der Bundesregierung zum Beispiel bei dieser Copyright-Geschichte, bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie, hier gibt es kaum noch Spielraum für den Bundestag, irgendwas zu implementieren oder nicht zu implementieren, sondern die müssen das schlicht, weil die Verordnung eben aus Brüssel kommt. Ja, und das Modell sozusagen, was ich nochmal diesem Total Awareness-Dingen sozusagen gegenüberstellen wollte, also der Hotspots-Transformer ist natürlich sozusagen, wenn man so will, unser Konzept. Ich wollte das jetzt eigentlich nochmal genau so, also die Idee des Hotspots-Transformers ist ja, dass man sozusagen Chaos in Ordnung verwandeln kann oder vielmehr auch umgekehrt. Also wenn wir die Total Information Awareness Sache uns angucken, hier gibt es diese Wolken aus Intelligence, also aus der Sammlung von Daten aus den verschiedenen Sektoren und das wird dann in Operations verwandelt. Hier kommen dann also die Männer mit den Hubschraubern, die Foreign Terrorist Threats bearbeiten und so fort. Wir sehen ja, wie erfolgreich die das tun und was die von Deeskalationstheorien schon so gehört haben. Ups, jetzt müssen wir mal einen weitergehen. Und unsere Vision wäre vielleicht natürlich, also der Hotspot-Transformer, wie gesagt, der macht das auch ein bisschen andersrum. Den hat zwar auch noch keiner verstanden, wie er funktioniert, aber scheint mir doch eine etwas realistischere Darstellung der Struktur des CCC zu sein, als wenn ich euch jetzt die Satzung erkläre oder so ein Unsinn. Ja, das war jetzt irgendwie der Versuch, so in einer Dreiviertelstunde mal kurz CCC-Struktur und Geschichte grob zu erläutern. Jetzt habe ich natürlich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Es gibt hier irgendwie Mikrofone, die den anderen dabei hilfreich sein können, eure Fragen zu verstehen. Ja, ansonsten viel Spaß. Da gibt es eine Frage. Kann jemand mit dem Mikro? Super.
Herr Andi, nur noch eine Anmerkung. Dieses Computerverbot der Grünen wurde niemals abgeschafft. Es gab eine Fusion von den Grünen und Bündnis 90. Und ja. In diesen Verhandlungen hat man einfach die Sache unter den Tisch fallen lassen, weil man nicht genau sicher war, ob es eine Mehrheit gegeben hätte für die Abschaffung des ganzen Teils. Und man wollte sich diese Peinlichkeit an sich ersparen und hat dann einfach die Sache halt fallen lassen. Das heißt, es ist nicht mehr Bestandteil der Bündnis 90 Grünen Parteiprogrammatik, aber wurde halt nicht abgeschafft. Also insofern ist es ein bisschen peinlicher, als du es noch genannt hast.
Ja, okay. Ich meine, die schlimmer geht natürlich immer, das muss man ja auch sehen. Aber ich meine, gut, man muss ja dazu sagen, also es gab eine Absandlung oder eine, wie sagt man dazu, eine Gruppe von CCC-Lern, die so 1987, 88 für die Grünen mal eine Studie geschrieben haben über den parlamentarischen Computereinsatz. Da hatte jede Fraktion so ein bisschen Geld bekommen, teilweise natürlich auch schlicht für die Anschaffung von Computern. Und die Grünen haben das also mehr oder weniger eine Gruppe von CCC-Lern gegeben, die ihnen dafür eine Studie geschrieben hat. Und also ich weiß auch nicht mehr genau, was da drin steht, aber das Vorwort war so, dass die Einführung der Computertechnologie für die Grünen sich ungefähr so schwer gestaltet wie für die anderen der Ausstieg aus der Atomenergie. Was vielleicht irgendwie stimmt. Auf der anderen Seite verbrauchen wir hier, glaube ich, alle auch ganz fleißig Atomstrom und sollten da irgendwann mal drüber reden. Aber gut. Du hattest noch eine Frage?
Ja, wie viele Mitglieder der CCC hat?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es, also ich kann das natürlich, ich muss es mehrdimensional beantworten, weil es gibt Leute, die damals, als wir diesen CCC e.V., also den eingetragenen Verein, als so juristischen Mantel gegründet haben, die ganz explizit gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das wird dann so eine Kaninchenzüchtervereinsversammlung und dann werdet ihr nur noch über die Satzung diskutieren und euch mit Veramtsgerichten rumärgern und wir sind doch eigentlich hier, weil wir hacken wollen. Und deswegen, ja, die haben möglicherweise auch völlig recht gehabt. Auf der anderen Seite gab es halt auch die Fraktion der sogenannten Pragmatiker, die es irgendwie praktisch fand, mal ein Bankkonto zu haben, ein bisschen Geld sammeln zu können und die Miete bezahlen zu können und nicht dauernd mit dem Vermieter und überhaupt. Deswegen, also der CCC e.V., für den kann ich das beantworten, der hat so rund 1500 Mitglieder, vielleicht sind es jetzt auch schon 1700, meine Zahlen sind da nicht ganz aktuell, aber so in dieser Kategorie. Und es gibt aber, ich sag mal, nicht nur bundesweit, sondern auch insbesondere in diesen lokalen Dependancen immer Leute, die sich dem Club schon zugehörig fühlen und die ich auch zweifelsohne als CCCler irgendwie bezeichnen würde, je nachdem, ob sie schon mal mitgemacht haben und sich eingebracht haben und so fort, aber die eben definitiv kein Vereinsmitglied sind und es auch nicht werden wollen. Deswegen sprechen wir da vom sogenannten Dunstkreis und der ist sicherlich ein bisschen größer und da muss man schon sagen, da sind dann schon so 3.000-4.000 Leute oder so. Insgesamt vielleicht.
Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, ja. Was den Nachlass von, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber ja. Ganz verstehe ich das auch nicht, vielleicht ein Prozent davon oder so, ja. Aber den Nachlass von Tron, was das Kryptophon angeht, gibt es da Ansätze oder vielleicht irgendwelche Arbeitskreise oder sowas nochmal irgendwie zum Laufen zu bringen oder einfach nur sich damit zu beschäftigen?
Also es gab da zwei Projekte, die im Moment in Holland mehr oder weniger zusammengelaufen sind. Der Rob wollte da eigentlich über den Stand der Dinge auch was berichten, aber die sind wohl noch nicht ganz fertig im Moment. Also ich meine, der Kryptron, wie er es genannt hat, dieser mehr oder weniger ausgereifte Bausatz für eine reine B-Kanal-Verschlüsselung unter ISDN, der hat mit einem DSP insbesondere einen pragmatischen, wir sagen kostengünstigen Ansatz zur Verschlüsselung mit Diffie-Hellman, Key Exchange und so bot. Der war halt, sagen wir mal, noch nicht, also da gab es halt weder ein User-Interface noch einen besonders tollen, ich sag mal, der Audio-Teil, der war auch noch nicht ganz fertig eigentlich. Aber egal, es gibt Leute, die versuchen das gerade in so eine neue Version von, ich glaube, XPDAs heißen die Dinger. Also das sind PDAs, die gleichen GSM-Telefon mit drin haben und wo man andersrum als bei diesen proprietären Nokia-Dingern tatsächlich auf die Audioschnittstelle auch zugreifen kann, das Ganze umzusetzen. Das hatte der Rob ursprünglich vor, hier heute vorzuführen. Im Netz gibt es das unter, ich glaube, nhh6.com oder sowas, also nhh6.com. Mit www davor, aber es gibt da verschiedene Ansätze, muss man sagen. Es gab ja auch unter anderem die Frage, ob das nicht das Projekt war, was sozusagen mit seinem Ableben irgendwas zu tun hat, weil wir zumindest mal als Ergebnis einer Patentrecherche ähnliche Entwicklungen wie Design patentiert von mindestens zwei Unternehmen gefunden haben, also wo man zumindest einen zeitlichen Zusammenhang sehen könnte. Aber es gibt da, muss ich einfach gestehen, im Moment keine lieferbare Plug-and-Play-Lösung jetzt in Hardware. Es gab die Jungs von Starium, die tatsächlich was Funktionsfähiges auf den Markt gekriegt haben in Amerika, die dann sich aber doch ganz schnell entschlossen haben, die komplette Firma an die NSA zu verkaufen, weil die irgendwie mit der Behauptung, sie wollen auch die Kommunikation des US-Militärs verbessern, irgendwie wohl ordentliche Geld zum Geboten haben oder so. Also da gibt es im Moment nur so dezentrale Ansätze, aber nichts, wo ich jetzt sagen kann, da ist es, muss ich einfach gestehen. Aber vielleicht findet sich da ja noch jemand insofern. Noch weitere Fragen? Da noch eine. Kann man da noch mal ein Mikro? Ist da noch jemand mit dem Mikro? Da so.
Andi, noch eine Frage. Wenn jetzt Chili mal wieder eine Taskforce sicheres Internet einberuft und gerne... Ja. Ja, ein paar Leute aus wilden Zusammenhängen haben möchte. Wer kommt dann von euch? Ist das quasi der kreative Ausfluss eines Diskussionsprozesses? Ist das dann irgendwie ein despotisches Auswürfeln oder kannst du da was dazu sagen?
Ja, naja, ich meine, gut, der Chili, der ist noch nicht auf uns zugekommen. Wir sind mal auf ihn zugekommen, als er die Idee hatte, die Verbreitung rechtsradikaler Inhalte durch die Denial-of-Service-Attacks auf amerikanische Computer zu unterbinden. Und wir haben damals mit den parlamentarischen Staatssekretären von ihm Kontakt aufgenommen, um den Jungs zu erklären, dass das von den Amerikanern als Durchführung eines Angriffskriegs gewertet und beantwortet wird. Das ist nämlich deren Doktrin sozusagen. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, Lobbyarbeit in dem Sinne läuft natürlich ein bisschen bei den Sprechern. Das bin im Moment ich und der Lars Weiler, der hier vorne sitzt, zusammen. Jens hatte da eine Zeit lang mitgemacht, der ist aber gerade aus familiären Gründen ein bisschen dieser Rolle abtrünnig. Es ist in der Tat so, dass wir insbesondere hier in Berlin, dadurch, dass wir unsere Clubräume auch in Regierungsnähe ganz bewusst halten, schon vielfältige Kontakte haben, insbesondere mit so wissenschaftlichen Mitarbeitern von Abgeordneten und Ähnlichen, wodurch das jetzt nicht nur sich auf mich oder sowas konzentriert, sondern das ist schon so, in Berlin kann man sagen, gibt es da schon wirklich mehrdimensionale Kontakte. Aber ich sag mal, wenn da jetzt tatsächlich so offizielle Teilnahme an Arbeitsgruppen oder sowas teilkommen würde, dann würde das sicherlich auch im Vorstand erstmal diskutiert werden. Das ist bisher nicht so passiert, sondern wir nehmen halt so an Anhörungen teil oder sowas. Sind das dann in der Regel die Sprecher, die da vorstellig werden oder halt noch der Herr Bug oder andere, die halt schon ein bisschen da im Politikkontext mit reingeschnuppert haben. Aber ich sag mal, wer da mitmachen will, der ist dazu natürlich gerne eingeladen, weil insbesondere mit dem Thema Data Retention, also Vorrats-, Verbindungsspeicherung, werden wir uns nächstes Jahr sehr viel auseinandersetzen müssen, weil das eben auch Teil dieser amerikanischen Strategie zur Terrorismus oder zur angeblichen Terrorismusbekämpfung eben mittels vollständiger Telekommunikationsdatenanalyse gehört. Als Versuch einer Antwort. Ansonsten wäre die Zeit jetzt auch abgelaufen. Also ich bin sicher, dass es, wenn ihr, ich sag mal, Fragen zu diesem Kontext habt, da habt ihr hier noch ganz viele Veranstaltungen. Das war jetzt auch erstmal der Versuch, euch so einen Überblick zu vermitteln. Ja, also schönen Dank und bis später.